deswegen ist nicht alles drauf. Weitwinkel. Okay, ich glaube, ich muss doch mal irgendwie ein anderes Telefon kaufen. Das kann meins alles nicht. Jedenfalls würde ich euch gerne trotzdem jetzt mal einfach im neuen Jahr willkommen heißen, 2015. Habt ihr schon daran gewöhnt, dass es jetzt eine andere Zahl hat? Also ich verschreibe mich irgendwie noch dauernd. Ich schreibe dauernd noch 2014 oder nach, nein, 2015. Aber das geht wahrscheinlich jetzt auch bis August noch so. Auf jeden Fall sind wir jetzt schon in 2015. Ich habe mir einiges vorgenommen für dieses Jahr. Ich hoffe, ihr auch. Also einige von euch werden sich bestimmt schon ein paar gute Vorsätze gemacht haben. Ich fahre damit seit einigen Jahren schon ziemlich gut. Also wenn ich mir nicht gerade erst im Januar erst Gedanken darüber mache, sondern so im, sagen wir mal, August oder sowas schon anfange, ein bisschen die Weichen zu stellen oder zu planen, wie das neue Jahr aussehen soll, dann funktioniert das in der Regel auch ganz gut. Und ich stelle so fest, dass mir das auf jeden Fall hilft, wenn ich jetzt nicht so einfach planlos in so ein neues Jahr reinstolper, sondern mir vorher schon überlege, wo ich denn dann im Dezember stehen möchte, dann gelingt mir das wesentlich bewusster, mit dem Jahr umzugehen und mich nicht so sehr treiben zu lassen oder hängen zu lassen, sondern einfach zu wissen, wo ich hin möchte, und so ein Ziel vor Augen zu haben, ist eine Sache, die sehr, sehr nützlich ist. Also von daher, falls ihr noch keine Pläne gemacht habt, dann macht doch jetzt vielleicht dann noch welche. Es war schon ein bisschen spät, aber vielleicht könnt ihr dann ja einfach wieder 2016 irgendwie damit anfangen, das dann zu verwirklichen, und dann wird das auch laufen. Und zwei von den Dingen, die ich mir vorgenommen habe, sind zwei Predigtthemen für dieses Jahr, zumindest so für das erste Halbjahr. Ich weiß nicht, ob es das ganze Jahr übertragen wird. Aber es sind so zwei Dinge, wo ich irgendwie schon so ungefähr im August oder sowas dachte, da muss ich unbedingt mal drüber predigen, aber schlichtweg keine Zeit hatte, da was vorzubereiten und ein bisschen in die Tiefe zu gehen. Und deswegen fange ich quasi jetzt erst damit an. Und das eine Thema, über das ich total gerne predigen möchte, ist Zweifel. Und ich glaube, es ist tatsächlich so, dass ich noch nie eine Predigt über Zweifel gehört habe. So mal in meinem Kopf mal etwas rumgekramt, und da ist mir nichts aufgefallen. Und dann wäre es also definitiv ja auch mal eine Sache, über die man reden müsste. Und auch mal, wie sind die Leute in der Bibel mit Zweifel umgegangen? Denn da gab jetzt auch nicht nur irgendwie alles Glaubenshelden, sondern es gab auch noch so ein paar andere Leute, die mehr Probleme irgendwie damit hatten. Und es ist auf jeden Fall total interessant, sich damit mal auseinanderzusetzen. Und die zweite Sache, mit der ich mich auch noch sehr auseinandersetzen möchte, und damit fange ich heute an, ist so dieser ganze Komplex von Geld und Versorgung und Materialismus und Angst und alles, was so dazugehört. Und das ist auch so ein Thema irgendwie, wo ich nie Bock drauf hatte. Und jetzt auf einmal habe ich Bock da drauf. Also es war tatsächlich so weit gekommen, wie dass wir irgendwann mal im Ältestenkreis beschlossen haben, fällt mir gerade ein, wo ich Hannes da irgendwie sitzen sehe, wo ich mich auch nullstens dran gehalten habe, nämlich, dass ich darauf verpflichtet worden bin, einmal im Jahr über Finanzen zu predigen. Aber irgendwie hat das zum Glück keiner so richtig nachgehalten, und ich glaube, ich habe also schon jahrelang nicht mehr irgendwie über Finanzen gepredigt, weil ich das Thema irgendwie immer total blöd fand. Und jetzt auf einmal war es so, dass ich Bergpredigt gelesen habe und bei Matthäus 6 angekommen bin. Und da handelt also tatsächlich die größere Hälfte des Kapitels nur über Finanzen und Versorgung und Umgang mit Geld und kein Geld und doch Geld und also in diesem ganzen großen Themenkomplex. Und mir ist aufgefallen, dass es einfach so ein großes Thema ist, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament, dass ich da unbedingt mal irgendwie drüber reden muss. Und dann dachte ich so drüber nach, ja, warum habe ich das denn eigentlich nie gemacht? Oder warum finde ich das Thema immer so blöd? Und da sind mir... Achso, wolltest du auch gerade fragen. Ja gut, das ist ja schön, dann kann ich das beantworten. Also warum habe ich das eigentlich nie gemacht? Und dann ist mir aufgefallen, dass ich fast nur wirklich blöde Predigten über das Thema gehört habe. Und ich habe einige Predigten gehört über Finanzen und Versorgung auch so ein bisschen, aber irgendwie so das meiste über Finanzen und Umgang mit Geld. Und ich fand die meisten davon also wirklich richtig schrecklich. Habe mich jetzt einmal bei der Vorbereitung daran erinnert, wie ich vor ein paar Jahren in Düsseldorf war auf einer Veranstaltung. Und eigentlich ging es in der Veranstaltung um Heilung. Aber bevor irgendwie der Mensch gekommen ist, der dann über Heilung referiert hat und für die Kranken gebetet hat, gab es noch einen Vorgottesdienst, also tatsächlich irgendwie so einen ganzen Gottesdienst, der vor dem eigentlichen Gottesdienst stattgefunden hat. Und da ging es nur darum, dass wir spenden sollten, so als die Leute, die da waren. Gab sogar eine eigene Band, die eigene Lieder gesungen hat, die auch irgendwie immer wieder was mit himmlischen Reichtümern und sowas zum Thema hatten. Also die meisten kannte ich davon gar nicht. Und dann kam irgendwann der Pastor, also der Vorpastor gewissermaßen dann auf die Bühne und hat also eine geschlagene Dreiviertelstunde geredet über Geben. Und es war irgendwie eine sehr emotionale Predigt und es ging unheimlich viel über Abraham. Und wurde immer wieder die wildesten Thesen aufgestellt, wie das Christen halt einfach wie reich sein müssen, dass Gott irgendwie gerne uns überschütten möchte, irgendwie mit allen möglichen himmlischen Reichtümern. Und man hat schon gemerkt die ganze Zeit, das läuft darauf hinaus, dass nachher nicht nur einer mit einem Eimer rumgeht, sondern dass wahrscheinlich Dutzende von Mitarbeitern nachher mit so richtig großen 10-Liter-Eimern rumgehen. Und so war es dann auch. Also als er dann irgendwie geendet hat und alles gesagt hat, kam dann noch so dieser theologische Tiefpunkt, der ganz oft solchen Predigten dann folgt. Und er hat so eine These aufgestellt, so ungefähr wie, dass Gott sich ja nicht lumpen lässt und dass er alles, was man ihm gibt, gibt er 10-fach zurück. Und jetzt konnte man sich also als Zuschauer dann überlegen, ob man vielleicht irgendwie eher 200 Euro von Gott haben möchte, dann müsste man 20 Euro in den Beutel da tun, in den Eimer. Oder ob man vielleicht doch eher irgendwie 2000 Euro von Gott haben möchte, dann müsste man halt einfach 200 Euro da rein tun. Und wenn man noch keine 200 Euro da hat, ist das auch kein Problem, denn die Orden haben auch Überweisungsträger, die sie dann aushändigen und dann kann man die Überweisungsträger nachher in den Eimer rein tun. Und es war so der Moment, wo ich dachte, das geht nicht. Ich gehe gleich irgendwie unter die Decke. Und habe mich auch gefragt, was ist denn eigentlich mit dem Pastor los? Wenn das Prinzip doch funktionieren würde, dann müsste er doch einfach jetzt mal seinen ganzen Brieftascheninhalt nehmen und irgendwie dem nächsten Obdachlosen geben oder in der nächsten Kirche im Briefkasten werfen. Und kann dann davon ausgehen, dass er am nächsten Tag das Zehnfache davon hat. Und dann kann er damit dann losgehen und das Gleiche machen. Dann hat er am nächsten Tag nochmal das Zehnfache. Und das macht er 5 Tage lang und dann braucht er keine Predigten mehr zu halten. Aber er hat es offenbar also selber nicht so gemacht. Und so war ich irgendwie dann so ärgerlich, dass als der Typ dann mit dem Eimer dann vor mir stand, ich einfach noch die Arme verschränkt habe und die böse angeguckt habe. Und er konnte komischerweise, er hatte einiges Stehvermögen, also ist schon länger als irgendwie die üblichen 2 Sekunden dann irgendwie mit seinem Eimer irgendwie da vor mir gestanden und hat da noch so ein bisschen drin rumgeschwenkt. Und ich habe überlegt, ob ich sauer genug bin oder so viel mehr irgendwie wirklich die Eier in der Hose habe, mir einfach ein bisschen was da rauszunehmen. Aber habe ich mich nicht getraut. Ich habe aber auch nichts reingetan. Also da war ich auch dann wirklich standhaft. Naja, und dann irgendwie so nach diesem riesigen Spendenzinnober kam dann der richtige Pastor. Und er hatte irgendwie einen Anzug an, der schon sowas von teuer aussah, irgendwie, dass ich mein damaliges Auto wahrscheinlich mir locker damit hätte aufwiegen können. Und hatte auch noch so eine dicke goldene Uhr und Ringe an den Fingern. Und das hat mich so abgetürnt. Tja, und so nach diesen Erfahrungen, und da gab es einige von, habe ich dann irgendwie gedacht, ich will eigentlich nicht Spendenaufrufe machen und ich will deswegen vielleicht auch gar nicht mehr über Geld reden und über Materialismus und das ganze Zeug, weil ich auf keinen Fall so rüberkommen möchte. Wahrscheinlich komme ich auch nicht so rüber, weil ich einfach nicht die Klamotten dazu habe. Aber es, also wirklich, ne, das ist hier alles feinstes Kaschmir und so. Ja, alles aus gegerbtem Mäuseleder hergestellt. Und ja, die Rolex habe ich einfach mal zu Hause gelassen. Aber ich hätte natürlich auch eine. Jedenfalls, das war mir irgendwie so unangenehm, da habe ich gedacht, das will ich eigentlich nie machen. Aber jetzt bin ich dann durch die Bergpredigt gegangen, so in den letzten Wochen wie vor Weihnachten und bin immer noch dabei. Aber mir ist aufgefallen, wie extrem viel Jesus über Kohle geredet hat. Und wie auch nicht nur in der Bergpredigt, sondern auch immer noch irgendwie Gleichnisse oder irgendwie Geschichten, die man daraufhin auslegen kann. Und es ist also tatsächlich so, irgendwie, dass Geld ein unheimlich großes Thema ist im Neuen Testament. Also nicht nur im Alten, nicht nur mit der Abrahamserzählung, sondern dass auch im Neuen Testament echt unheimlich viel über Geld und Umgang damit geredet ist. Und deswegen denke ich, okay, ist ja klar, dass die Bibel da einiges zu sagen hat und ist ja auch ein Thema, das jeden von uns interessiert. Also jedenfalls kann ich mir nicht vorstellen, dass hier einer sitzt, der sich noch nie Gedanken über Geld gemacht hat, oder? Ist das so? Irgendjemand hier? Scheint mir nicht so zu sein. Also entweder ist es ja irgendwie, dass man Geld hat und sich dann auch die ganze Zeit Sorgen darum machen muss, irgendwie, dass man es vielleicht wieder verliert, oder man macht sich Gedanken drum, wie man die Kohle vermehren kann, oder man hat keine, dann ist man den meisten Teil des Tages damit beschäftigt, sich zu ärgern, dass man sich das eine oder andere nicht leisten kann. Also in irgendeiner Form beschäftigt sich ja jeder mit Geld. Und Jesus macht das in diesem ganzen sechsten Kapitel, in der guten Hälfte des sechsten Kapitels. Nämlich er fängt an in Matthäus 6, Vers 19 und endet dann mit 34. Also die ganze Zeit dazwischen geht es immer nur aus unterschiedlichen Blickwinkeln um das Thema Besitz. Und ich schaffe das also nicht, das alles heute zu predigen. Und werde es dann irgendwie immer wieder dann mal machen, so in der nächsten Zeit, Wochen, Monaten, werde ich immer wieder mal über Geld predigen. Und der Anfang. Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Immer wenn ich diese Stelle lese, dann drängt sich mir Dagobert Duck auf. Und ich weiß nicht, ob das irgendwie so an meinem Alter liegt. Ich bin 72 geboren und bin also irgendwie auch ein begeisterter Comicleser mein ganzes Leben gewesen bisher. Und bin von daher aufgewachsen mit Walt Disney und dem lustigen Taschenbuch. Vielleicht geht euch das auch so, oder seid ihr alle aus der Superhelden-Generation? Ja, Isis Generation Superheld, oder? Okay, noch irgendjemand so 72? Ah, okay, also ihr kennt euch dann wahrscheinlich auch aus mit lustigen Taschenbüchern. Ja, genau. Und jedenfalls irgendwie dachte ich so irgendwie da dran, oder denke ich eigentlich immer, wenn ich so den ersten Teil sehe, damit sammelt nicht Schätze auf Erden. Also der reichste Mensch, den ich kenne, ist gar kein Mensch, sondern ist gleichzeitig die reichste Ente der Welt, nämlich Dagobert Duck. Und mir kommt das so manchmal so vor, als ob Jesus irgendwie den auch gekannt hätte, weil das passt irgendwie so wie Faust aufs Auge eigentlich. Denn in jeder Walt Disney-Geschichte, wo irgendwie Dagobert Duck vorkommt, geht es die ganze Zeit ausschließlich um Geld. Und er ist halt wirklich reich, also er hat einen großen Geldspeicher, da sind einige Fantastilliarden drin. So je nachdem, welche Geschichte man hat, kann das irgendwie dann auch mal variieren, ob es Fastilliarden sind oder irgendwie noch was Größeres. Aber es ist auf jeden Fall immer unheimlich viel Kohle. Und er hat jede Menge Schwierigkeiten eigentlich mit diesem Geld, um das zusammenzuhalten und zu schützen. Und so gibt es dann viele Geschichten, wo neben Dagobert Duck auch noch die Panzerknacker vorkommen. Und die Panzerknacker machen genau das, was Jesus da beschreibt. Sie graben durch und kommen von unten dann an den Geldspeicher dran, klauen den Geldspeicher, sprengen ihn auf, sägen ihn auf, tun alles, um irgendwie an die Kohle ranzukommen. Und Dagobert Duck muss die ganze Zeit versuchen, die davon abzuhalten. Und als ob das nicht reichen würde, gibt es dann noch jede Menge andere Katastrophen. Also in eine Geschichte erinnere ich mich gerade, da gab es irgendwie so kleine Käfer, die haben Gold gefressen. Und dann ist es immer wieder passiert, Dagobert wacht morgens auf und möchte ein Goldbad nehmen, sich die Münzen auf die Glatze prasseln lassen und wie ein Delfin darin rumschwimmen. Und dann geht er in den Geldspeicher rein und der Pegel ist um 5 Meter gefallen. Und er kann sich das gar nicht erklären, wo das herkommt. Und wenn er die Viecher dann mal kaputt gekriegt hat, dann muss er in der nächsten Folge dann sich mit Klaas Kleber auseinandersetzen. Das ist der zweitreichste Mann oder Mensch oder Ente, ich weiß gar nicht mehr genau, was der war, der Welt. Und mit dem muss er sich dann auch streiten. Oder es kommt das Finanzamt oder eine Bankenkrise oder irgendetwas, was an seinem Geld dann etwas machen möchte. Und so ist er also die ganze Zeit damit beschäftigt, seinen Pegel zu halten. Das ist jetzt, was es auch bei Leuten gibt, die weniger Geld haben als er. Aber bei ihm hat es nochmal eine ganz andere Bedeutungsdimension. Also er hat sich die ganze Zeit eigentlich mit seinem Geld beschäftigt. Aber er ist auch nicht der Einzige, sondern die Leute, die weniger Geld haben, sind auch irgendwie damit beschäftigt, Geld zu kriegen. Und also drehen sich eigentlich wir alle darum. Und Jesus fängt genau an diesem Punkt an und sagt, hey, alles, was ihr hier auf Erden an Schätzen sammeln könnt, das ist gefährdet. Nichts von dem könnt ihr mitnehmen. Das letzte Hemd hat ja bekanntlich auch keine Taschen, also man kann nichts mitbringen. Und auch wenn Dagobert Duck am Ende wahrscheinlich niemals sterben wird, weil sich die Figuren niemals ändern, so kann man sich doch vorstellen, dass auch irgendwie sein Geld nicht nur immer bedroht ist, sondern irgendwann ihm auch nichts mehr bringen wird. Und so fängt Jesus damit an und meint, hey, es gibt zwei Arten von Leuten, also so verstehe ich ihn da. Und die einen Leute sind so sehr damit beschäftigt, sich um ihr Geld zu drehen oder ihren anderen Besitz, ihren Wohlstand, ihren Status, was auch immer, dass sie gar keine Zeit und Möglichkeit haben, dann mal auch aufzuschauen und Gott zu sehen, sondern sie drehen sich einfach die ganze Zeit um das, was in dieser Welt ist. Und Jesus sagt, hey, das ist nicht gut und es ist vergänglich. Alles, was auf dieser Welt ist, ist vergänglich. Und deswegen schaut doch lieber mal irgendwie etwas weiter, hebt mal den Blick, seht mal Gott und investiert doch mal in sein Reich. Und dann gibt es eben auch die anderen Leute, die offenbar sich nicht so extrem von Materialismus leiten lassen und die damit zufrieden sind, ihr Auskommen zu haben und die sich nicht den ganzen Tag mehr damit beschäftigen, wie sie mehr haben können. Und das sind die Leute, die Jesus ganz offensichtlich besser findet. Und es ist leider nicht mehr so, wie früher irgendwie einfach mal vollmundig jetzt über die Materialisten schimpfen könnte. Habe ich, glaube ich, auch nie gemacht. Aber so, je älter ich werde, umso mehr ist es eigentlich, dass ich auch den Materialisten in mir entdecke und den Pharisäer in mir und den was weiß ich was. Und meine also, dass auch in mir ein ganz veritabler Schuft steckt und dass ich da nicht gut mit dem Finger zeigen kann. Und es ist mir aufgefallen, als ich das letzte Mal in London war, wo ich ja so häufig bin. Also ich glaube, das war auch das erste Mal irgendwie seit 16 Jahren oder so. Aber als ich also das letzte Mal in London war, da war ich auch mit meiner Frau bei Harrods. Ja, dieses Riesenkaufhaus, also echt ein gigantisches Kaufhaus, absoluter Konsumtempel. Und Alex hat irgendwas gekauft, irgendwie Geschenke oder so. Und ich habe mir die Zeit vertrieben und habe gesagt, hey, findest du mich wieder? Ich bleibe hier einfach mal in der Uhrenabteilung und guck mir hier mal alles an. Und so laufe ich also durch die Uhrenabteilung und denke, mal gucken, irgendwie, was kostet denn hier eigentlich so eine Uhr? Gibt es hier irgendeine, die ich mir auch leisten könnte? Und dann habe ich also nach so ein bisschen Recherche dann auch mal eine Uhr gefunden, die nur 500 € oder sowas gekostet hat. Und dann dachte ich mir, ach, guck doch mal, was kostet die teuerste Uhr? Und dann habe ich da so ein bisschen gesucht und habe irgendwann dann eine gefunden, die, glaube ich, 600.000 Pfund gekostet hat. Irgend sowas in dem Dreh. Ich hoffe, dass das Ding wenigstens die Zeit genau anzeigt. Also auf jeden Fall irgendwie um die 600.000 € und ich habe mir die auch noch angeguckt. Und auf einmal verspüre ich tief in meinem Herzen den totalen Wunsch nach einer Uhr. Und das ist total verrückt. Also ich habe keine Uhr mehr, seit ich, 12 geworden bin oder so. Ich hatte früher immer irgendwie so eine kleine billige Uhr, die habe ich dann immer um den Arm gehabt und auch beim Duschen irgendwie immer drum getan und irgendwann ist sie kaputt gegangen. Und seitdem habe ich nie wieder eine Uhr gehabt. Und ich wollte auch nie eine haben. Also ich vermisse auch keine Uhr. Also nicht eine Minute meines Lebens. Außer als ich bei Harrods war. Da dachte ich also wirklich wieder darüber nach, so was könnte ich mir denn hier kaufen? Ach, 500 € ist eine Menge Geld, aber die für 2000, die sieht auch irgendwie noch so ein bisschen besser aus. Und hier kann man ja bestimmt auch irgendwo einen Kredit aufnehmen. Aber wenn ich schon einen Kredit aufnehme, dann kann ich auch gleich alle für 5000 nehmen. Also so ganz so verrückt war es doch nicht. Aber ich habe es irgendwo tief in mir irgendwie auf einmal irgendwie das Gefühl gehabt, ich brauche eine Uhr. Dann bin ich glücklich und dann bin ich irgendwie cool und dann kann ich da irgendwie auch alle 2 Minuten mal drauf gucken, um da andere Leute mit zu beeindrucken. Und also ahne ich mir, dass auch in mir irgendwo ein ziemlich materialistischer Typ steckt. Aber trotzdem, ich weiß irgendwie, dass es etwas gibt, was über diese Welt hinausgeht, was viel, viel wichtiger und tragfähiger ist als diese Welt. Und ich möchte mich einfach wie gerne um Gott drehen und möchte mich nicht irgendwie definieren über Wohlstand, über irgendwelche tollen Gadgets, oh, mein iPhone klingelt. Oder sonst irgendetwas. Das war ein Witz. Oder sonst irgendwie etwas dieser Art. Oder das soll nicht mich bestimmen, sondern ich möchte mich doch gerne wie um das drehen, was wirklich irgendwie Tragfähigkeit hat, nämlich dieses Reich Gottes. Und dann habe ich mir weiter Gedanken darüber gemacht, denn der zweite Punkt ist eigentlich noch wie viel schwieriger. Also der erste Punkt, um mir zu sagen, hey, es gibt was, was über diese Welt hinausgeht, ist in einer Gemeinde wie unserer, glaube ich, relativ einfach. Ich weiß nicht, wie das wäre, wenn ich jetzt irgendwo auf den Bahamas oder sowas predigen würde oder sonst wo irgendwie viele reiche Leute wohnen. Bahamas, nee, Hawaii, glaube ich, ne? Keine Ahnung, irgendwas, wo reiche Leute irgendwie hinfahren. Ja, in der Schweiz, genau. Ich probiere mal aus, wie das ist, wenn ich das mal in der Schweiz predige. Dann wäre es vielleicht irgendwie auch schwieriger, weil da irgendwie mehr Leute irgendwie alles auf diese Besitzkarte stecken und meinen, dass Besitz es ist, was sie reich macht. Aber hier bei uns wird das nicht so schwierig sein. Aber die zweite Frage fand ich eigentlich schwieriger. Also da habe ich auch mehr irgendwie dran zu knacken gehabt. Ich habe mich gefragt, was wird Jesus denn gemeint haben mit Schätze im Himmel? Also was sind Schätze im Himmel und wie kann man die eigentlich sammeln? Oh, eine Wortmeldung, das ist selten. Sag mal was. Gute Taten. Sehr gut, du nimmst mir fast die Worte aus der Hand. Ich werde dich dann nur zum Mund, ich zitiere dich dann gleich nochmal. Ich dachte erst irgendwie, dachte ich an Reinhard Bonke, der Seelenmillionär, wie er sich immer so gerne nennt. Er nennt sich selber so. Und sagt irgendwie, also gut, Schätze sind irgendwie die Menschen, die man zu Christus gebracht hat. Und die werden dann in so einer himmlischen Schatzkiste aufbewahrt. Und da kann man dann halt Reichtum reinsammeln. Und es ist jetzt also tatsächlich so ein Gedanke, der der jüdischen Theologie nicht ganz fremd ist. Und wie zur Zeit, als Jesus gelebt hat, gab es also tatsächlich auch Rabbis, die sowas gelehrt haben. Aber ich glaube nicht, dass Jesus das gemeint hat. Der Gedanke ist irgendwie viel zu kompliziert und viel zu abstrakt. Und Jesus hat ganz einfach gepredigt. Und ich glaube, dass der Bruder da hinten recht hat, dass es um die guten Taten geht. Jesus hat ja das mitten in der Bergpredigt gesagt, diese Lehre, also nicht einfach so im luftleeren Raum, sondern er hat ja die ganze Zeit irgendwie schon darüber geredet, wie Christen anders sein sollen als die Welt. Wie in Gottes Reich die Uhren anders laufen als in, im Reich dieser Welt. Hat die ganze Zeit mit darüber gesprochen, was wir machen sollen, wie wir uns verhalten sollen als Bürger dieses Reiches. Und so würde ich das auch da rein einsortieren. Also Schätze im Himmel sammelt man immer da, wenn man sich irgendwie um Gott dreht, wenn man etwas von dem macht, was er uns aufgetragen hat, dann scheint das immer wie etwas so zu sein, wie als ob man so eine Münze in die Schwarzkatzkiste hineinwirft und dass man auf diese Weise Schätze im Himmel sucht. Das können wir nachher mal machen, jetzt gerade nicht. Dann ist es halt immer so, dass man da irgendwie dann noch etwas ansammelt. Ich glaube allerdings nicht, dass Jesus mit dem Reich der Himmel oder mit diesem Himmelreich immer nur das Jenseits meint. Das ist ja dann auch wie manchmal so, dass man sagt, ja, ich mache jetzt irgendwie alle guten Sachen und hier auf dieser Welt habe ich nicht viel davon, außer vielleicht irgendwie das Gefühl, irgendwie, dass ich jetzt für Gott effektiv gewesen bin. Was nicht selten dann bloß irgendwie die Selbstgerechtigkeit füttert und einen auch nicht gerade viel frommer macht. Und deswegen glaube ich, dass Jesus eigentlich darüber gar nicht redet. Es geht nicht daran, dass man dann nach einem schwierigen Leben irgendwann beim Herrn ankommt und dann sieht man sie da, seine volle Schatztriste, mit der man auch nichts mehr anfangen kann im Himmel. Sondern ich denke mir, dass das Reich Gottes ja irgendwie etwas ist, was hier auf dieser Erde schon klein anfängt und was dann irgendwann im Himmel dann auch wie vollkommen da sein wird. Und dass also vieles, zumindest sehr vieles von dem, was wir für Gott gemacht haben und wo wir uns an seinem Willen orientiert haben, dann auch wie schon Auswirkungen auf heute hat. Und ich lege das Ganze mal aus wie über dieses Wort von Jesus, wo er dann sagt, wo dein Schatz ist, ist auch dein Herz. Und der Schatz ist im Griechischen etwas Angehäuftes, ein Thesaurus. was einfach nur heißt, dass man wertvolle oder generell irgendwie Dinge aufhäuft. Und so verstehe ich das, dass mein Schatz da sein wird, wo ich das meiste aufgehäuft habe. Also jeder von uns hat irgendeinen Bereich seines Lebens, wo er sich viel mit auseinandergesetzt hat, wo man viele Tätigkeiten auch wie rein investiert hat und die unser Leben so ein Stück weit satt machen, kann man vielleicht sagen. Also irgendetwas, wo wir merken, dass unser Herz daran hängt, und dass es unser Herz irgendwie zum Vibrieren bringt, wenn wir daran denken. Oder etwas, wo wir stundenlang wie drüber reden könnten, weil es einfach etwas ist, womit wir uns viel beschäftigt haben. Und für ganz viele Leute ist das so entweder die Familie oder es ist der Beruf. Also manche Leute gibt es irgendwie, mit denen kannst du über alles reden, aber sag Gott, um Gottes Willen nichts über ihre Kinder. Denn wenn du etwas über ihre Kinder sagst, dann reden sie stundenlang oder tagelang, wenn du nicht darauf achtest, nur noch über die Kinder und kommen auf kein anderes Gesprächsthema mehr und du hast echt irgendwann gar keinen Bock mehr drauf. Oder irgendwie du redest mit jemandem über seinen Beruf und bisher hast du das Gefühl, er ist eigentlich total langweiliger Typ. Aber sobald du dann mal über sein Berufsfeld redest, irgendwie dann geht das irgendwie los und der textet dich ohne Ende zu. Und du merkst, da ist einfach so ein Schatz im Herzen. Das ist einfach etwas, womit er sich beschäftigt hat, worüber er sich definiert und was mir total wichtig ist für sein Leben. Und so verstehe ich das eigentlich auch mit Gottes Reich, dass die Leute, die wirklich versuchen, motiviert hinter dem Herrn her zu sein, die ihn anbeten, die sein Wort lesen, die irgendwie die Taten vollbringen oder tun, die er uns aufgetragen hat, das sind immer irgendwie auch die Leute, die sind begeistert vom Glauben. Und dann gibt es so ein paar andere, die das nicht so machen, die auch irgendwie Christen sind, aber jetzt nicht so richtig mit Vollgas und Motivation, sondern irgendwie auch ja, irgendwie das so nebenher so ein bisschen betreiben. Und bei denen hat man da eigentlich so selten das Gefühl, dass sie mal so richtig begeistert sind von Jesus. Also das, irgendwie, was uns von Jesus begeistert macht, ist doch eigentlich irgendwie alles, wo wir auf diesen himmlischen Schatz im Gottesreich dann eingezahlt haben und wo wir nachher sagen können, ja, das Leben mit Gott hat sich gelohnt. Also es gibt hier so eine Situation, wo ich von erzählen könnte, es gibt da irgendwie etwas, wo ich Jesus verstanden habe oder dort habe ich eine Erkenntnis gehabt über eine schwierige Bibelstelle und da habe ich mich irgendwie lange mit beschäftigt und habe einen Durchbruch gekriegt. Das sind die Sachen, wo man dann irgendwie auch wirklich merkt, wie das Leidenschaft kommt. Da habe ich mich kurz vor Weihnachten mal mit meiner Frau drüber unterhalten und wir haben so über so ein paar Situationen geredet, wo wir irgendwie ziemlich in die Ecke getrieben worden sind, so argumentativ mit ein paar ungläubigen Leuten und die uns also wirklich in die Ecke treiben konnten, so rein intellektuell, ne, so, ja, zeig mir mal deinen Gott und wenn es den Gott wirklich gibt, irgendwie, was ist denn dann mit dieser Situation, was ist denn da und überhaupt die Bibel, so ein komisches Wort und es war irgendwie wirklich schwer, irgendwie dagegen anzugehen. Und dann haben wir so drüber geredet, wie das so bei uns ist und haben mal zurückgeguckt auf jetzt so 22 Jahre Christsein bei mir, ein paar Jahre weniger bei Alex und haben nachher gesagt, so eigentlich können wir viele Sachen nicht erklären. Also es gibt unheimlich vieles, wie was man mich fragen kann und ich habe keine Ahnung. Aber trotzdem kann ich doch eigentlich nach 2 Jahrzehnten Christsein sagen, dass ich einen ganz schön großen Schatz im Himmelreich angesammelt habe und dass eigentlich mein Lieblingsthema, um darüber zu reden, ist irgendwie immer der Herr. Und ich kann irgendwie auch auf mein eigenes Leben zurückblickend sagen, dass es sich gelohnt hat. Also ich habe das Gefühl, ein besserer Mensch geworden zu sein, irgendwie dadurch, dass ich Jesus nacheifere. Ich habe das Gefühl, dass mein Leben wesentlich zufriedener ist. Ich habe das Gefühl irgendwo, dass ich mich in einigen Bereichen irgendwie sehr, sehr positiv verändert habe irgendwie und dass ich das selber irgendwie merke und dass es sich echt total gelohnt hat, auf diese Jesuskarte zu setzen. Und so ist das der Schatz, den ich da angesammelt habe und wo ich merke, dass mein Herz an diesem Schatz ist. Und vielleicht habe ich noch ein paar andere Schätze, keine Ahnung, aber das sind jetzt keine, die mich dann über Jahre oder Jahrzehnte irgendwie beschäftigen und innerlich erfüllen, sondern es sind tatsächlich so diese Dinge, die mit Gottes Reich zu tun haben, die mich am Laufen halten. Und das führt dann ja quasi dann auch gleich wieder zurück zu der ersten Frage, nämlich wie schaffe ich das denn, nicht weltlich zu sein? Also wie kriege ich das hin irgendwo, da nicht irgendwie immer nur die Welt im Blick zu haben, sondern irgendwie auch über meinen Tellerrand zu gucken? Und die Antwort ist eigentlich total leicht. hat einfach nur was damit zu tun, dass ich mich mit Jesus beschäftige, dass ich ihm mein Leben gebe, dass ich ihm nachfolge. Und umso größer wird der Schatz und automatisch wird auch mein Herz immer dann mehr an diesem Schatz hängen. Und das ist so die erste Lektion, die Jesus gibt in seiner Matthäus 6 Predigtreihe über Versorgung und Geld. Nämlich es gibt diese beiden Möglichkeiten, das Leben zu leben. Man kann sich nur um diese Welt drehen oder man kann sich entspannt um diese Welt drehen. Geht ja jetzt auch nicht darum, dass wir jetzt alle irgendwie unseren Job kündigen und dann irgendwie nur aus Glauben leben oder so. Also da kann man auch wieder verrückte Sachen rausmachen. Aber man sollte sich doch irgendwie so wenig wie möglich eigentlich um Besitz und Wohlstand drehen, um möglichst viel Zeit irgendwie auch zu haben, noch auf Jesus blicken zu können. Und ich glaube, das ist so die wichtigste Lektion, die er eigentlich sagt. Und die Konsequenz ist ja, je mehr ich mich um diese Welt drehe, je mehr ich versuche, hier irgendwie gut dazustehen, umso mehr oder umso weniger werde ich eigentlich meinen Schatz dann auch in Gottes Reich haben und umso weniger werde ich von Jesus begeistert sein. Und das ist schon mal wie die halbe Miete eigentlich, wenn es um Finanzen geht. Nämlich häng dich nicht irgendwie zu sehr an das Geld, häng dich nicht irgendwie so sehr an materielle Dinge, dass du keine Zeit mehr hast, dich am Ende des Tages noch um den Herrn zu kümmern. Mach es nicht irgendwie so, dass es dein Lebensmittelpunkt ist, denn Geld ist ein sehr guter Diener, aber es ist ein ganz, ganz schlechter Herrscher. Und da kommt Jesus dann später auch noch zu und ich dann in 2 oder 3 Predigten auch. Ja, damit wünsche ich euch erstmal einen schönen Abend noch mit der Lobpreisband. Ich wollte euch gerade irgendwie ein schönes neues Jahr wünschen, aber das ist ja Quatsch. Erstmal wünsche ich euch eine schöne Anbetung. Amen.